Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Ja, die heutige Episode wurde von einer Hörerfrage stimuliert. Und zwar, das Cholesterin ist plötzlich hoch, muss man dann eine Tablette nehmen? Gilt genauso für Bluthochdruck. Und wenn man eine Tablette nimmt und das Cholesterin und der Blutdruck senken sich, ist dann alles gut? Darum geht es heute. Ja, und auch diese Episode bestreite ich nicht alleine, sondern zusammen mit Dr. Martin Deiler, Hausarzt aus Dresden, mit dem ich schon zusammen die interessante Episode über Digitalisierung in der Medizin, angefangen mit der neuen Patientenkarte, aufgenommen habe. Viel Spaß, es wird bestimmt interessant. Ja, Martin, ich habe neulich eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die hatte mein Buch gelesen und hatte gesagt, in dem Buch bin ich ja so ein bisschen kritisch, was den Nutzen von vielen Arzneimitteln betrifft. Also Bluthochdruckmittel führe ich ja an, dass nicht jeder mit erhöhtem Blutdruck natürlich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt. Und dass, wenn man jetzt nur ein Blutdruckmittel nimmt und sonst nichts weitermacht für seine Gesundheit, senkt man bei einigen natürlich das Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko, aber nicht bei allen. Es ist jetzt also nicht so, wenn man seine Blutdruckmittel nimmt, dann kriegt keiner mehr einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und wenn man sich mal genau ausrechnet, hat von 100 Patienten mit hohem Blutdruck einer vielleicht tatsächlich einen Vorteil, nämlich derjenige, der wirklich ein Risiko hatte und dessen Risiko auch tatsächlich verhindert wurde. Und viele hatten Bluthochdruck, haben vielleicht gar kein Risiko. Und andere hatten Risiko, haben brav ihre Mittel genommen und haben trotzdem noch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen. Also es ist ein bisschen komplizierter mit der Risikoermittlung und auch mit dem, was man eigentlich macht. Wenn jetzt zu dir diese Patientin gekommen wäre und das Cholesterin ist hoch, wie gehst du da vor?
Ja, prinzipiell ist es ja so, dass das Cholesterin erstmal nur ein einziger Laborwert ist, der, wie du schon sagst, nicht unbedingt etwas über das oder gar nicht etwas über das Gesamtrisiko aussagt, was ein Patient hat bezüglich Herz-Kreislauf-Risiko in dem Fall. Genau. Wir wissen, dass also viel mehr dazugehört als nur der Cholesterinwert. Und wenn wir jetzt beim Cholesterinwert stehen bleiben, ist natürlich auch die Frage, wie alt ist die Patientin? Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie alt die Dame war, die dir da geschrieben hat.
Ich glaube, die war um die 60.
Okay, dann ist es ja so, dass das Cholesterin oder Risikofaktoren per se natürlich, das ist eine statistische bzw. eine Altersfrage, dass wer älter ist, da ist der Cholesterinwert mehr oder weniger egal, weil wer schon 80 Jahre alt ist, der hat per se ein deutlich erhöhtes Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko. Ungefähr so jeder Fünfte, der über 80 ist, bekommt innerhalb von 10 Jahren einen Schlaganfall oder ein Gefäßereignis, unabhängig vom Cholesterinwert. Das heißt also, das Alter alleine zeigt schon, dass das Risiko deutlich erhöht ist.
Na, du hast ja, glaube ich, den Ariba-Score mir mal zugeschickt. Ich hatte das dann für diese Frau mal so mit dem, was sie mir genannt hatte, ja, ausgefüllt, und da lag die sogar für ihr Alter eigentlich unter dem normalen Risiko, obwohl sie ein hohes Cholesterin hatte.
Das passiert mir in der Praxis relativ oft. Patienten kommen zum Beispiel von einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung und sind total erstaunt, dass sie einen hohen Cholesterin oder angeblich hohen Cholesterinwert haben, haben aber dann insgesamt gar keinen anderen Risikofaktor. Zum Beispiel rauchen sie nicht oder es ist kein Zucker bekannt oder es ist auch die Familienanamnese unauffällig. Das heißt also, dass Geschwister oder Eltern nie ein kardiovaskuläres Ereignis im Sinne von einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt hatten.
Genau, und da würde man nämlich ansonsten nur diesen Blutwert behandeln, ne?
Richtig, und die wundern sich dann, dass sie ein deutlich erniedrigtes Risiko haben, weil der Arbeitsmediziner hat gesagt, um Gottes Willen, sie haben so einen hohen Cholesterin, da müssen sie unbedingt zum Hausarzt gehen, da muss ich ihnen unbedingt eine Tablette aufschreiben. Das ist nicht mehr so state of the art, muss man sagen.
Und du hast ja auch gesagt, dass bei deiner Patientenmanagement-Software man sogar ein bisschen getriggert wird von der Software. Es gibt ja diese Disease-Management-Programme, heißt, ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt, Krankheitsmanagement-Programme gibt es für Diabetes und Atherosklerose, dass man dann sogar so ein bisschen getriggert wird. Nach der Patient hat höchstes Cholesterin, sie haben noch keinen Cholesterinsenker verschrieben.
Ja, das stimmt, das wird gefragt. Aber da müssen wir jetzt, da müssen wir uns jetzt ein bisschen unterscheiden. Da sprechen wir dann von Patienten, die natürlich ein manifestes Ereignis schon hatten.
Ach so, okay. Stimmt, du hast recht. Es ging jetzt um praktisch Primärprävention. Also diese Podcast-Hörerin, die hat wirklich nur diesen erhöhten Cholesterinwert und ansonsten hat sie überhaupt keine Herz-Kreislauf-Symptome, hatte nie irgendwie ein Problem. Das nennt man dann Primärprävention. Ja, du hast recht.
Ganz genau, das ist Primärprävention, das andere ist dann Sekundär- oder Tertiärprävention. Man muss unterscheiden, ob man jemals ein Ereignis hatte, also ob man jemals einen Schlaganfall hatte, einen Gefäßverschluss oder vielleicht auch sogar einen Herzinfarkt oder ob man sowas nie hat. Ja, ob man gesund lebt, ob man Sport treibt sein Leben lang und nie geraucht hat und ob man einfach zum Arzt geht und zum Beispiel, wie gesagt, bei der Arbeitsmedizin, man ist vielleicht Beamter und da wird sowas, oder von Banken und Versicherungen, die investieren da auch sehr viel Geld in diese Präventionsuntersuchungen. Und das Ergebnis wird aber meistens mit den Mitarbeitern dann nicht diskutiert, sondern wird gesagt, um Gottes Willen, Sie haben hohen Cholesterinwert, Sie müssen unbedingt mal zum Hausarzt gehen. Und für so einen Patient oder für die Patientin, die du geschildert hast, die dir geschrieben hat, dann ist es so, es kommt aufs Alter an. Das ist erstmal der größte Risikofaktor. Und das müssen wir auch mal explizit so erwähnen. Das heißt also, wer 80 Jahre alt ist, für den kann man eigentlich gar keinen Präventionsscore mehr erheben, weil, wie du weißt, gibt es in der Medizin keine Untersuchung oder fast keine Untersuchung bei Patienten, die über 80 Jahre alt sind. Oder hat sich da was geändert jetzt in letzter Zeit?
Nee. Also ich weiß nur von einer Untersuchung mal, ob Aspirin bei über 70-Jährigen als Prävention was bringt und die ist negativ ausgefallen.
Okay, also das ist auch so mein letzter Stand gewesen. Dazu kommen jetzt die einzelnen Risikofaktoren neben dem Alter. Und je jünger ein Mensch ist, umso höher geht der einzelne Risikofaktor ein. Das heißt also, wenn ich mit 20 Jahren rauche, kriege ich für das Rauchen extrem viele Punkte, also Risikopunkte. Das heißt, mein Risiko erhöht sich. Wenn ich mit 75 Jahren noch rauche, ist der Risikofaktor relativ gering. Der ist nur 1, also es geht fast gar nicht ein, wogegen ich fürs Alter dann 16 oder 14 Punkte bekomme, je nach Geschlecht.
Weil muss ich irgendwie an Helmut Schmidt denken, mit 93 Jahren noch Mentholzigaretten geraucht. Ne?
Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viele Bypässe der aufs Herz
gemacht hat. Ja, stimmt. Ja, ja.
Da waren schon einige dabei. Aber das ist ja so ein klassisches Beispiel, da hast du vollkommen recht. Neben dem Alter ist also das Rauchen eins der größten Risikofaktoren und der Cholesterinwert sowie der Blutdruck und jetzt kommt's hinten dran nochmal der Zucker. Das heißt also, alle diese Werte addieren sich und zusätzlich kommt es dann darauf an, je nach HbA1c-Wert. Das bedeutet, wenn man einen Zucker hat, kann man einen Wert bestimmen im Blut. Der gibt an, wie schlecht oder gut der Zucker wohl angestellt ist. Dann kommt dieser HbA1c-Wert nochmal dazu. Da kann sich das Risiko insgesamt nochmal verdoppeln. Aber genauso wichtig, dasselbe gilt für die Familienanamnese. Wenn ich also weiß, dass mein Vater mit 60 Jahren einen Herzinfarkt hatte, dann sollte ich mir es tunlichst verkneifen, da brauche ich diesen Score eigentlich gar nicht machen, dann sollte ich es mir tunlichst verkneifen zu rauchen oder möglichst keinen hohen Blutdruck entwickeln. Das heißt also, ich sollte versuchen, wenigstens zweimal die Woche Sport zu treiben.
Und kein Übergewicht.
Richtig, kein Übergewicht. Also Familienanamnese ist genauso wie Zucker. Das heißt also, alle Faktoren, die wir einzeln besprochen haben, Alter, Blutdruck, Cholesterinwerte, Rauchen, ja, nein, werden addiert und dann mal 1,5 genommen, wenn man eine positive Familienanamnese hat. Das heißt also, wenn Vater, Mutter, Geschwister schon mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten.
Das ist vielleicht das Trügerischste daran, wenn man solche reinen Laborwerte behandeln lässt bei sich, also wie Cholesterinwert oder Bluthochdruck, dann ist der Cholesterinwert normal, der Blutdruck ist auch abgesenkt. Und ich glaube, dann denken viele Patienten, so, das war's. Ich brauche praktisch weiter nichts zu machen an meinem Lebensstil. Sagst du dann den Patienten, ja, aber die Gesamtrisikoabsenkung, jetzt zum Beispiel bei einer Sekundärprophylaxe, ist eigentlich nur 15 oder 20%. Trotz perfekt eingestellten Blutdruck, trotz erniedrigten Cholesterin sind aus diesen Gründen bei Ihnen immer noch relativ viel Risiko vorhanden. Und das können Sie am besten durch gesunden Lebensstil verhindern.
Ja, das sage ich auch. Das Problem hat man ja sehr häufig mit der Blutdrucktherapie. Man hat einen jüngeren Patienten zwischen 30 und 45 mit einem Grad 1 Hypertonie, also nicht massiv, aber doch deutlich erhöhten Blutdruck. Und da sind wir ja Gott sei Dank mittlerweile so weit, dass es also in allen europäischen, amerikanischen Empfehlungen auch niedergeschrieben ist, dass man denen nicht unbedingt eine Tablette aufschreiben sollte, sondern dass man die erstmal zum Herz-Kreislauf-Sport motivieren soll. Das mache ich auch.
Und machen die das?
Ich drehe mal so ein bisschen rum. Was ist denn das Ziel von diesen Scores oder von diesen Präventionsprotokollen, wo wir versuchen, das Risiko zu ermitteln, was ein Mensch hat? Das heißt, wenn ich einem Mann sagen kann, der jetzt 40 Jahre alt ist, gerade zwei kleine Kinder hat, und ich kann dem Mann sagen, pass auf, wenn du so weitermachst, wirst du mit 55 Jahren einen Herzinfarkt bekommen, der zu 20% tödlich ist. Dann wird er alles daran tun, dass er das nicht passiert. Das heißt also, er wird alles dafür tun, dass er Sport macht, dass er gesund lebt, dass er nicht raucht, dass er genügend schläft, dass er psychisch gesund bleibt und nicht unbedingt eine Tablette wollen, weil die Tablette hat nicht denselben Effekt wie Sport und gute Ernährung, gesunder Lebensstil. Wenn ich dem das sagen kann, dass das so sein wird, dann macht er das auch. Das ist ja der Sinn von diesen Scores. Und wenn ich jetzt mit einem Patienten das wirklich durchgehe und ihm sage, wissen Sie, das ist jetzt hier nicht nur der Cholesterinwert, den man mit einer Tablette behandeln kann und dann ist alles gut, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Und deswegen ermitteln wir jetzt mal Ihr individuelles Risiko. Und ich versuche ja mit diesem Score eben genau diesen Patienten herauszufiltern, der eben ein hohes Risiko hat, mit jungen Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis zu bekommen.
Dann bist du aber, glaube ich, irgendwie die Ausnahme, weil ich kenne so viele Leute, die leichtes Übergewicht haben oder deutliches Übergewicht haben, nehmen ihre Blutdruckmittel und machen wirklich sonst nichts.
Ich versuche, die Patienten auch anders zu motivieren. Man kann natürlich nicht erwarten, dass so ein Patient, wie du es gerade geschildert hast, mit einem leichten Übergewicht und einem Bürojob, dass der jetzt einfach abends sich die Joggingschuhe anzieht und jetzt direkt dreimal die Woche 10 Kilometer läuft. Das funktioniert nicht. Ich versuche schon, die Patienten anders zu motivieren und sie auch nicht zu überfordern. Bedeutet, ich sagte eben, ganz wichtig ist, dass sie wirklich was haben, was sie im Alltag machen können. Also der Klassiker ist eigentlich, so eine kleine Runde zu drehen zum Abend, 2-3 Mal die Woche, dass man einfach mit dem Handy eine Route abläuft, so 5 Kilometer ungefähr, die man wirklich gehen kann. Und dann ermutige ich die Patienten, dass sie erstmal nur langsam gehen, dass sie sich gar keine Sportsachen anziehen, sondern sich erstmal mit dieser Strecke vertraut machen und das normal wird für sie, dass sie 2-mal die Woche abends rausgehen, 1 Stunde sich bewegen. Und der nächste Schritt ist dann, dass man versucht, sie zu motivieren, dass sie das etwas zügiger angehen. Also ob das nur im Nordic Walking ist oder ob sie wirklich joggen oder ob sie einfach dann 500 Meter mal durchlaufen und dann wieder 500 Meter gehen. Ich versuche das immer mit einer Stoppuhr, das Ganze zu verbinden, dass sie einfach erstmal die Zeit stoppen, wenn sie ganz normal in Anführungsstrichen spazieren gehen und dass sie versuchen, dass diese Zeit so über ein halbes Jahr, ein Jahr einfach um 10% sich verringert. Wichtig ist ja, dass man konstant etwas macht. Ja, wir sprechen jetzt von Gesundheit, nicht von Spitzensport. Und das bedeutet, das sind Patienten, die sich sonst gar nicht bewegen. Und letzten Endes, du kennst die vielen ambitionierten Programme, die es da gibt, 10.000 Schritte am Tag und so weiter, ist es ja wichtig, dass sie sich überhaupt bewegen, weil sie damit massiv ihr Herz-Kreislauf-Risiko senken.
Da fällt mir eine große Studie ein, die hat untersucht, was ist denn eigentlich so das Minimum, was man gehen sollte, ab wann es dann wirklich effektiv wird. Und das fand ich ganz erstaunlich. Das lag so um die 2,5 Stunden pro Woche und das aber möglichst auf jeden Tag verteilt. Genau wie du sagtest, so etwa 20 Minuten flottes Gehen. Also mehr ist dann wirklich gar nicht nötig. Das Erstaunliche war aber auch, dass das die meisten Menschen gar nicht mehr schaffen heutzutage bei ihren Bürojobs, ne? Gehen zum Auto, fahren ins Büro oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fahren wieder zurück, setzen sich hin, essen und schlafen. Also die kommen dann nicht mehr auf diese 20 Minuten pro Tag. Insofern ist das wirklich ein guter Ansatz, da man sagt, man muss jetzt nicht Leistungssportler werden und wie ein Irrer joggen. Das ist ja meistens bei Übergewicht für die Knie eh nicht gut, sondern so anfangen.
Ist nicht nur für die Knie nicht gut, der Körper ist nicht darauf ausgelegt. Ja, also ich habe auch schon Frauen gesehen, die mit Mitte 40 nach dem zweiten Kind der Meinung waren, sie müssten jetzt wieder so joggen gehen wie vorher. Nach 10 Jahren sind losgelaufen und haben sich dann einen Ermüdungsbruch im Wadenbein zugezogen. Ja, das gibt's alles. Es ist sogar so, dass jetzt ein aktueller Review rausgekommen ist in der Sportmedizin. Die haben das also nochmal versucht aufzudrieseln, weil man hat in diesen Studien, wo es um Bewegung geht und Sport, gesund bleiben durch Sport etc., egal ob das Krebstherapie ist oder Herzschwäche, hat man immer diese 3 Stunden angenommen. Das kennst du bestimmt aus vielen Studien, da geht es immer um 3 Stunden Sport in der Woche.
Ja, genau. Die Zahl, wie ich dir eben auch sagen
richtig. Nannte. Richtig. Ne? Die Stunden wurden aber einfach mal nur aus der Luft gegriffen irgendwann. Und dann hatte man einfach eine Bezugsgröße, weil irgendwas musste man ja sagen, wie lange soll man sich bewegen. Und da wurden immer wieder diese 3 Stunden genommen, weil da konnte man dann auch miteinander dann Studienergebnisse vergleichen. Jetzt gab es einen großen Review. Die haben also wirklich nochmal geguckt, gibt es denn andere Zeitangaben als diese 3 Stunden? Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass sogar nur 1,5 Stunden in der Woche ausreichen, um das Herz-Kreislauf-Risiko deutlich zu senken.
Genau.
Jetzt die Frage, was du gerade sagst, kann natürlich auch sein, dass die Vergleichsgruppe einfach deutlich schlechter geworden ist. Ja, bedeutet also, dass man eher Effekte sieht, weil der normale Mensch noch ungesünder oder lebt oder noch kranker ist, als er das vor
2 Jahren. Ja, aber es ist doch erstaunlich, ne, dass dann Leute sich so wenig bewegen, dass wenigstens 1,5 Stunden, da würde man denken, das ist sozusagen die Basisbewegung von jedem. Ja, ja. Da gibt es gar keine Leute, die da drunter sind, aber anscheinend gibt es doch viele, viele Leute, die selbst noch da drunter sind.
Ja, wir haben ja auch da viele Daten, die das untermauern. Ich glaube, 60% der Autofahrten in Deutschland haben eine Strecke unter 2 Kilometer.
Wahnsinn.
Also jeden Tag die Autos, die sich so bewegen in Deutschland.
Ja.
Und noch weniger ist es noch extrem. Ich glaube, 20% sind unter 1,5 Kilometer oder sowas. Also das ist wirklich, wenn man sich das mal überlegt, ist es wirklich erschreckend. Ja.
Ja. Aber generell sind doch, du hast jetzt von dem Mann gesprochen mit so einem errechenbaren Herzinfarktrisiko, aber generell sind doch, denke ich, Frauen motivierter, überhaupt sich um Gesundheit zu kümmern, oder?
Ja, prinzipiell ist das so. Ist auch niederschwelliger, die gehen auch eher zum Arzt, wenn ihnen was nicht passt. Ich glaube, da ist aber der Zugang zum Gesundheitssystem oder zum Arzt auch schon von der Jugend her niederschwelliger, einfach auch aufgrund der Vorsorgeuntersuchung der Etablierten beim Frauenarzt, auch durch die Begleitung in der Schwangerschaft. Frauen gehen ja eigentlich jedes Jahr einmal zur Vorsorgeuntersuchung und von daher ist es bei Frauen alles, glaube ich, ein bisschen niederschwelliger.
Es gibt so eine Ausnahme, wenn ich das erzählen darf, hast du gesagt, Mann Mitte 40 mit der zweiten Frau und kleine Kinder, die sind wieder ganz motiviert, oder?
Ja, ja, natürlich. Die können ja auch rechnen und wissen, dass wenn die Kinder 18 oder da sind sie 60, ja, die wollen natürlich auch dann dem nichts nachstehen und wollen natürlich auch schauen, dass sie gesund sind. Schaffen ja auch ihre Fahrzeuge in die Werkstatt zur Durchsicht und viele sagen dann einfach, ich zahle für mein Auto auch so und so viel Euro für die Durchsicht und jetzt möchte ich mal von Ihnen vollkommen durchgecheckt werden.
Ja, ja, und dann gibt es ja noch Diabetes und diese Managementprogramme. Da habe ich immer das Gefühl, da geht es hauptsächlich darum, dass die Diabetiker schön brav ihre Medikamente nehmen. Aber die wirklich aus dem Diabetes durch alle möglichen Sport-, Bewegungsprogramme und so weiter rauszubekommen, ist gar nicht so Thema da. Oder sehe ich das falsch?
Na, ich habe da natürlich auch eine persönliche Meinung zum Diabetes. Ich denke, wenn jemand Diabetes hat, da ist natürlich schon die erste rote Ampel im übertragenen Sinne überfahren worden. Das heißt, das ist natürlich auch nur bedingt reversibel, was dann passiert. Also wenn wir jetzt wirklich von einem echten, manifesten Diabetes sprechen, von einem Patienten, der da wirklich eine Tablette einnehmen muss, der übergewichtig ist oder so ein klassischer, man sagt ja auch Metaboliker dazu, ja, wenn dann noch die Blutfettwerte hoch sind und der Bluthochdruck dazukommt, da kann man ja als Arzt, muss man wirklich sozusagen nur noch Schadensbegrenzung betreiben, dann ist ja eigentlich dieser klassische Primärpräventionsgedanke ja schon dahin, auch von der Definition her, weil ja die Erkrankung diagnostiziert ist. Ja. Von daher ist das mit dieses Managementprogramm, ich denke, das war eine gute Idee. Man hat versucht oder man dachte, man kann die Diabetiker da irgendwie umerziehen oder irgendwie besser motivieren. Aber mittlerweile, da hast du vollkommen recht, ist das eigentlich so ein bisschen ausgeartet zu einer Krankenverwaltungsprogrammen. Also Management in dem Sinne eher, dass man die verwaltet. Aber da geht es eigentlich nicht so richtig vorwärts und nicht so richtig rückwärts mit dem Patienten.
Also zumindest eine verminderte Sterblichkeit oder weniger Komplikationen ist dabei nicht rausgekommen, oder?
Nein, nein. Also gerade beim DMP-Diabetes ist es ja untersucht worden und das kostet im Prinzip nur Geld. Man hat also deutlich mehr Arztkontakte, man hat deutlich mehr Ausgaben für Medikamente und andere Maßnahmen, ohne dass man da wirklich vor den harten Fakten her sagen konnte, die Leute leben länger.
Ja, wir haben ja jetzt 7% Diabetiker in der Bevölkerung. Ich finde, das ist eine irre Zahl. Ne? Währenddessen in den 50er Jahren war es ja ungefähr 1% nur in der Bevölkerung. Und dieser Unterschied von 1 auf 7%, das muss ja Lebensstil sein. Also dann hätte man wahrscheinlich früher anfangen müssen. Ne? Also bei übergewichtigen Kindern in der Schule und so weiter, bevor sie eben dann zu Diabetiker werden.
Richtig, der Bewegungsmangel ist das A und O. Und noch ein paar Zahlen dazu. Wir haben ja relativ aktuelle Zahlen. Wir wissen also, dass die Deutschen ungefähr 9,5 Stunden am Tag sitzen.
Ist eine sitzen ist das neue Rauchen, ne? Heißt es.
Ja, gibt es auch solche Kampagnen, richtig. Also 9,5 Stunden Rauchen, wir könnten mal übertragen. Das bedeutet, der komplette Arbeitstag findet im Sitzen statt.
Ja.
Ja. Eine andere Zahl aus der Sportmedizin beziehungsweise von der Sportwissenschaften. Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren machen unter 1% regelmäßig im Verein Sport. Ja, das genau. Das kannst du mal setzen lassen. Und das Problem ist, dass wenn Kinder keinen Sport treiben oder sich nicht bewegen, die Muskulatur und der Stoffwechsel, die haben ja so einen Memory-Effekt.
Ja.
Das bedeutet, wenn du als junger Mann oder als Kind, beziehungsweise als Mädchen oder als Junge im Verein Sport getrieben hast, egal was das ist ja dieses klassische Bewegungstraining, da ist man ja auch weg davon, dass man jetzt sagt, der muss mit 8 Jahren schon zum Skilangläufer oder sowas, sondern man macht ja so eine allgemein breite Bewegungstrainingsausbildung so bis zum 10. Lebensjahr und dann können die sich suchen, was sie wollen, ob die dann zum Handball gehen oder zum Basketball oder zum Skilaufen oder zum Rudern oder zum Tennis, ist egal. Wichtig ist erstmal, dass eben so eine sportliche Grundausbildung stattfindet und die kann man dann auch wieder abrufen. Also ich sage, du hast ein Abitur, machst vielleicht noch ein bisschen, ja, spielst Tennis so ein bisschen, ein Amateurturnier zum Beispiel oder Fußball so 5. Liga, 6. Liga, 7. Liga, irgendwas, 2-3 Mal die Woche Training. Und dann hast du Studium irgendwas oder Ausbildung, Hausbau, wie auch immer, hast 2-3 Jahre Pause. Und dann kannst du aber danach wieder ansteigen und dein Körper erinnert sich vom Stoffwechsel und auch von der Muskulatur daran, dass er schon mal Sport gemacht hat. Und du kannst dann also auch wieder in kurzer Zeit deine 10, 15 Kilo loswerden, was jemand, der nie Sport getrieben hat, in der Regel nicht schafft. Auch schon deswegen, weil einfach sein Bewegungsapparat das gar nicht mehr aushält, wenn er sich dann bewegt.
Genau, ich meine, du bist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Du hattest doch eine ziemlich schwere Knieoperation und da ist man relativ lange immobil und verliert natürlich Muskulatur, aber du hast vorher viel Sport gemacht und hattest, glaube ich, erstaunlich schnell wieder die Muskulatur da drauf.
Ja, richtig. Ja, ich hatte eine sehr große Knieoperation und musste dann auch schon vor der Knieoperation eine sogenannte Orthese tragen, also so eine Art Gelenkstütze. Und diese Gelenkstütze macht die Muskulatur kaputt, weil die Gelenkstütze übernimmt ja die Stützfunktion, das, was sonst die Muskulatur macht. Damit verliert man schon vor der Operation Muskelmasse. Und nach der Operation hatte ich lange eine Immobilität, durfte das Bein 6 Wochen nicht bewegen, also nicht wirklich bewegen. Da verliert man noch mehr Muskelmasse. Und danach hast du vollkommen recht. Ich habe früher, so wie das so war in der DDR, wurde man in den Kader gesteckt und hat dann so fast Leistungssport betrieben. Und da
war's. Aber du hast doch geskatet, oder?
Ja, auch. Es kam vom Langlauf. Also hier ich komme ja aus Dresden und da gab es so einen Langlaufverein.
Wusste ich gar nicht.
Ja, ja, und diese Langlaufvereine, die waren so an diese großen Kombinate in der DDR angegliedert, ja. Da gab es also die Sportvereine, gehörten zu diesen Fabriken, würde man jetzt sagen, oder Konzerne.
Meinst du jetzt Joggen oder meinst du Skilanglauf?
Richtig Skilanglauf. Das war richtig.
Ach, das ist ja stark, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, richtig Skilanglauf. Und da wurde aber erstmal eine ganz breite Ausbildung gemacht, also mit Crosslauf, mit Felderball, mit Volleyball, mit ganz breiten Sportspielen auch, Krafttraining, Ausdauertraining. Und dann ging das mit 8 Jahren los, dann mit Langlauf. Da ist man hier ins Mittelgebirge gefahren und im Sommer ist man auf solchen Rollern gefahren, auf solchen Rollski.
Ah, so kam das.
Richtig, genau. Und ich hatte dann eine kleine Erkrankung am Knie, Morbus Osgood-Schlatter, wenn ihr interessiert, das ist eine kleine Wachstumsstörung am Knie und da fällt man hin. Übrigens, der Hermann Mayer hatte das auch, der berühmte Skiläufer.
Ja.
Und da fällt man natürlich vom Training her erstmal zurück, aber du siehst ja, okay, ich bin jetzt kein Hermann Mayer, aber obwohl er dann also, das ist, verwechselt sich dann aber im Teenageralter so zwischen 12 und 16, dann wird es wieder besser mit 18, das ist einfach eine Wachstumsstörung am Knie und wenn man danach dranbleibt, kann man eben auch wie ein Hermann Mayer dann noch Olympiasieger werden.
Also das und wie lange hat das jetzt bei dir gedauert, sagen wir mal, nach dieser Operation, dass du dann eigentlich wieder relativ normal beieinander warst mit deiner Muskulatur?
Naja, dass ich so richtig wieder das machen konnte, was ich vorher machen konnte, also Skilaufen und so weiter, hat das schon 1,5 Jahre gedauert.
Okay.
Dass man wirklich alles wieder machen kann. Man muss die Fähigkeit lernen, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber das ist auch eine Knieoperation gewesen, die würde man jetzt in einem 45-Jährigen nicht mehr zumuten, weil eben die Reha so viel Zeit in Anspruch nehmen. Das macht man auch nur bei jungen Leuten, die wirklich sagen, ich will wieder Skilaufen, ich will wieder Inlineskaten, ich will Surfen, ich habe wirklich viele Sportarten, wo ich Lust drauf habe, weil es schon zäh ist. Aber das muss ja jetzt nicht der Diabetiker machen.
Nee, ist klar, ja.
Ich sage auch immer schon, es reicht schon, wenn sie mit dem Auto ganz weit weg parken auf dem Parkplatz, den letzten Parkplatz nehmen, am weitesten weg von den Einkaufskörben.
Und nicht bis vorne zum Eingang hinfahren, ne? Genau.
Das ist ja sonst so. Aber das ist eben auch so ein anderes Denken.
Man oder nicht die Rolltreppe nehmen, sondern die Treppe nehmen oder im zweiten Stock laufen und nicht mit dem Lift. Ja. All diese Dinge, ne?
Ja, oder mit den Öffentlichen einfach mal eine Haltestelle aussteigen und eine später einsteigen und die eine Haltestelle mehr laufen. Das sind alles Dinge, die man im Alltag integrieren kann, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Menschen extra zum Bewegen irgendwas machen müssen, also in ein Fitnessstudio oder extra noch Geld ausgeben müssen oder sie erstmal nach Hause dann wieder umziehen, dann fällt es eher hinten runter, als wenn man das einfach in den Alltag integriert.
Macht ja auch Sinn. Ja, finde ich immer lustig, dass Leute auf dem Stepper gehen in diesen Fitnessstudios, anstatt wo es halt immer möglich ist, Treppe zu laufen. Ne?
Naja, das ist halt irgendwie Gefühl dieser Instinkt der Extreme. Ja, also man denkt so, die einen, die machen ganz viel Sport und die anderen machen gar nichts. Das hast du ja vor uns auch schon mal erwähnt. Ja. Aber da wissen wir auch, dass das ein Instinkt ist und dass unser Gehirn da uns gerne was vormacht, weil wir uns Instinkte halt gerne merken. Ja,
ja.
Ich denke, es ist schon, es hält sich schon so die Waage.
Na gut, dann fassen wir es mal zusammen. Also bei Herz-Kreislauf-Risiko und so weiter kommt es ein bisschen auf mehr an, als einfach nur irgendwelche Blutwerte oder Blutdruckwerte zu behandeln. Das sollte man sich schon mit seinem Hausarzt zusammensetzen und mal richtig sein persönliches Risiko ermitteln lassen und dann möglichst nicht mit einer Tablette aufhören, sondern Lebensstil, Lebensstil, Lebensstil.
Richtig. Lebensstil ist da das Allerwichtigste und ganz wichtig auch mal in der Familie rumfragen. Viele wissen das ja nur so kaum oder ansatzweise, ob es denn überhaupt irgendwelche Erkrankungen gab oder gibt in der Familie.
Früher gegeben hat, ja. Ich denke, dann hätten wir es wieder für heute, oder?
Ja, richtig. Also nochmal zusammengefasst, Sport treiben ist wichtig, Bewegung ist das Allerbeste. Und wie gesagt, wirklich mal nachfragen, ob irgendwelche Erkrankungen in der Familie bekannt sind. Einfach, dass man weiß, was man so mit sich an Risiko persönlich aus der Familie mit sich, diese 20% Genetik, was man mit sich rumträgt.
Ja gut, eine Zusammenfassung ist, glaube ich, heute nicht mehr nötig. Das haben wir jetzt ja zweimal hintereinander gemacht am Schluss. Nur nochmal der Hinweis, dass dies einer der letzten Podcasts von Geheilt statt behandelt, zumindest in dieser Form war. Und dass wir in Zukunft in einem größeren Team mit mehreren Ärzten, Apothekern und natürlich auch vielen Patienten in dem Format Patienten wie wir weitermachen. Das passt dann auch zu der Webseite Patienten wie wir, wo wir eben Patienten miteinander vernetzen wollen und gut informieren wollen mit evidenzbasierten Informationen zur Medizin. Der Podcast Geheilt statt behandelt wird dann weitergehen und zwar als abgeschlossener Podcast eine kleine Episode zu jedem Kapitel aus meinem Buch mit dem gleichen Namen. Geheilt statt behandelt. Und der ganze Switch wird so etwa im Mai dann vonstatten gehen. Bleiben Sie bitte beiden Podcasts dann treu, sowohl Geheilt statt behandelt als auch Patienten wie wir. Tschüss und wir hören uns in 14 Tagen wieder.